101 Nights, Arabian Nights. Jetzt habt ihr ein Ohrwurm und zwar für die ganze Woche, ehe es nach Saudi-Arabien geht. Das nächste Formel-E-Rennen steht schon wieder an. Wahnsinn! Wir begleiten die Veranstaltung selbstverständlich auf eformel.de, sind dabei aber auf euch angewiesen, dass ihr unsere Arbeit möglich macht. Unterstützen könnt ihr uns dabei auf steadyhq.de/eformel.de, eformel.de ohne Bindestrich und Punkt. steadyhq.de/eformel.de. Danke für euren Support und viel Spaß mit der nächsten Episode. Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Es ist mal wieder Rennzeit. Nur 2 Wochen nach dem Saisonstart in Mexiko reist der Formel-E-Tross zum Diriyah E-Prix nach Saudi-Arabien. Mit dabei ist ein neuer Fahrer, viele Fragen vom Auftaktrennen und ein vollkommen durchmischtes Feld. Unsere Vorschau auf Rennen 2 und 3 des Jahres. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Und auch heute mit dabei eine tragende Säule, so kann man es ja gar nicht anders sagen, in unserem E-Pod ist Tobi Wirz von eformel.de. Guten Tag.
Hallöchen.
Es geht Schlag auf Schlag, ne? Lange Saisonpause, dann plötzlich Saisonstart, jetzt plötzlich schon Rennen 2 und 3 der Saison 2023. Der erste Doubleheader. Kommt schon Vorfreude auf?
Ja, doch, definitiv. Der Saisonstart war ja schon ein guter Anfang und bin froh, dass es jetzt ohne größere Pausen, das hatten wir in der Vergangenheit ja auch schon, dann jetzt zügig weitergeht.
Die größeren Pausen kommen dann irgendwann später im Jahr, aber wenn ich jetzt hier in unsere Podcast-Planung gucke, wir haben so ein kleines Kalenderchen immer nebendran liegen, da geht's jetzt wirklich wochenlang eigentlich immer nur von einer Vorschau zur nächsten Analyse, bis wir dann irgendwann in den März kommen. Also wir haben die volle Ladung Elektromotorsport für euch parat hier im Podcast-Feed und legen damit heute einfach direkt los. Ab geht's mit der Vorschau auf den Diriyah E-Prix. Ein neuer Fahrer. Kelvin van der Linde wird beim Diriyah E-Prix sein Formel-E-Debüt für Abt Cupra geben.
Ein neues Team. DJ Carl Cox steigt mit einem eigenen Team in die Extreme E ein.
2 neue Ersatzfahrer. Jaguar TCS Racing verpflichtet Tom Dillmann und Joel Eriksson für seine Formel-E-Reservebank.
Und nur 1 neuer Fahrer. Die Teams der Formel E haben beschlossen, anstatt 2-mal nur noch 1-mal einen Formel E-Neuling im freien Training einsetzen zu müssen.
Ach, der Diriyah E-Prix. Das fühlt sich doch so ein bisschen nach Saisonstart an eigentlich, oder? Seit Jahren ist eigentlich das Rennen in Saudi-Arabien immer der Auftakt in ein neues Formel-E-Jahr. Seit einigen Jahren dann auch noch als Nachtrennen. Das wird auch dieses Jahr wieder der Fall sein. Also das zweite große Highlight des Jahres. Es wird bei Nacht gefahren. Warum ist das dieses Jahr eigentlich nicht der Start, der Auftakt ins Motorsportjahr, Tobi?
Ja, das war nicht die Entscheidung von der Formel E, sondern das haben sich die Organisatoren in Diriyah so ausgesucht. Hintergrund ist, dass Anfang des Jahres die Dakar-Rallye in Saudi-Arabien stattgefunden hat und das Ende der Dakar-Rallye war genau an dem Wochenende, an dem die Formel E ihren Saisonauftakt machen wollte. Daher hat man in Diriyah gesagt, ja, entweder wir nehmen das 2. Rennen oder aber Wir schieben den Saisonauftakt in den Dezember. Das konnte die Formel E allerdings machen, deshalb hat man sich dazu entschlossen, Saisonauftakt in diesem Jahr erstmals in Mexiko und dann die Rennen 2 und 3 dann jetzt in Saudi-Arabien stattfinden zu lassen.
Diriyah ist ja für alle, die vielleicht ganz neu in der Formel E dabei sind, ein Vorort von Riad. Deswegen sprechen wir halt aber nicht vom Riad E-Prix, sondern vom Diriyah E-Prix. Alte, historische Stadt mit tollen Gemäuern, die sich sicherlich lohnen zu besichtigen, war ja auch mal die erste Hauptstadt von Saudi-Arabien gewissermaßen. Und da findet die Formel E jetzt ihre, oder fand die Formel E ihre Heimat vor einigen Jahren. Seit Saison 6, das ist auch schon einige Tage her, oh mein Gott, ist jeder E-Prix in Diriyah ein Doubleheader. Das bedeutet, an diesem Wochenende finden gleich 2 Rennen in Saudi-Arabien statt. 1 am Freitag, 1 am Samstag. Wieso nicht am Sonntag? Das können wir gleich nochmal erklären. Erstmal möchte ich mit dir, Tobi, aber auf die Strecke gucken. Mal die Daten vorab. 2,495 Kilometer ist sie lang. Ich hab's gezählt. 21 doch durchaus anspruchsvolle Kurven. Ich hab sie auch gezählt. Was macht die Rea denn sonst, abgesehen von diesen Zahlen, Daten, Fakten und Statistiken, so aus?
Auf jeden Fall die anspruchsvollen Kurven ist ein ganz wichtiger Punkt in der Rea. Ja, da gibt's als Beispiel den sogenannten Bobbahn-Abschnitt, wo es bergab geht. Das ist Kurve 8 bis 12. Links, rechts, links, rechts, links. Immer sehr spektakulär. Erinnert so ein bisschen an Suzuka, an die Esses. Mhm. Auch ein bisschen davon inspiriert worden. Also das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr anspruchsvoller Bereich. Und ja, es ist einfach eine Strecke, die auch den Fahrern Spaß macht, weil sie auch etwas herausfordernder ist. Vor allen Dingen, worauf man sich freuen kann, dass man tatsächlich in der Rea den direkten Vergleich haben wird. Das ist ja was in Mexiko nicht möglich gewesen ist, weil in Mexiko noch eine zusätzliche Schikane eingebaut wurde. Jetzt kann man aber tatsächlich mal im Vergleich sehen, wie verhalten sich Gen 2 und Gen 3 gegeneinander, weil die Strecke im Vergleich zum Vorjahr einfach nicht verändert wurde.
Ist eine typische Fahrerstrecke, ne? So nennt man das, glaube ich. Wenn das Auto gut oder schlecht sein kann, das macht durchaus einen Unterschied, klar. Aber den größten Unterschied in der Rea kann ein guter Fahrer gegenüber einem schlechten Fahrer ausmachen.
Ja, definitiv. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Kurven, vor allem die Kurvenkombinationen sehr, sehr anspruchsvoll sind. Da kann man tatsächlich als guter Fahrer noch das ein oder andere Zehntel rausholen, das vielleicht ein nicht ganz so guter Fahrer an der Stelle liegen lässt.
Ein guter Fahrer ist ja auch immer sehr darauf bedacht, möglichst viele Autos hinter sich zu lassen während eines Rennens. Auf welche Kurven sollten Fans dann jetzt besonders achten während des Diria E-Prix? Wo sind die besten Überholmöglichkeiten?
Also die mit Abstand beste Überholmöglichkeit ist mit Sicherheit Kurve 18. Das ist am Ende der langen Geraden, auf der auch gestartet wird. Nicht Start-Zielgeraden, ganz wichtig, den Hinweis an dieser Stelle. Die Ziellinie ist tatsächlich knapp 600 Meter nach der Startlinie. Das hängt damit zusammen, dass dort sich die Boxengasse befindet und per Definition die Ziellinie zwischen Boxeneinfahrt und Boxenausfahrt liegen muss. Da ist allerdings nicht genug Platz, um das Feld von 22 Autos zum Start hinzustellen. Daher ist das an der Stelle getrennt. Wie gesagt, die Geraden ist relativ lang. Am Ende der Geraden ist doch eine etwas härtere Bremsphase. Und dann geht's in eine Rechts-Links-Rechts-Schikane. Und da haben wir, glaube ich, in den vergangenen Jahren mindestens die Hälfte aller Überholmanöver auf der Strecke gesehen.
Da ist dann ja auch, das kommt noch dazu, die Attack-Zone platziert gewesen in den letzten Jahren. Das muss man hinzufügen. Wir haben noch keine aktualisierte Streckenkarte für 2023 bekommen. Aber erfahrungsgemäß wird die Aktivierungszone wieder in Kurve 19 platziert. Also Kurve 18 ist die gute Überholmöglichkeit, aber dann lenken die Fahrer sofort wieder nach links, um den Weg in Richtung Ziellinie anzutreten. In Kurve 19 lag in den letzten Jahren die Attack-Mode-Aktivierungszone. Das dürfte auch dieses Mal so sein. Dann lass uns doch mal gucken, wer so wirklich richtig gut ist und zu den Favoriten zählt. Ich denke mal kurz für uns alle zurück an den Mexico City E-Prix. Da startete Lucas de Grassi auf der Pole Position. Für Mahindra leistete sich dann aber ein Fahrfehler und dann fuhr Jake Dennis mit seinem von Porsche angetriebenen Andretti-Wagen vorbei und allen vorweg und gewann dann mit, was waren das, 7 Sekunden oder sowas vor allen anderen. Eine Machtdemonstration, pure Performance. Eigentlich müsste doch Porsche jetzt auch als klarer Favorit in den Diria E-Prix reinschreiten. Oder wie siehst du das?
Ja, die Strecken sind alle ein bisschen unterschiedlich. Wir hatten ja das Thema ja, haben wir eigentlich jede Woche. Valencia war schon nicht aussagekräftig. Mexiko war in meinen Augen genauso wenig aussagekräftig, weil es auch eine permanente Rennstrecke ist. Nach dem Vorsaisontest in Valencia und dem Rennen in Mexiko kommen wir jetzt nun wieder auf eine etwas klassischere Formel-E-Rennstrecke. Etwas klassisch nur deshalb, weil es auch immer noch kein echter Straßenkurs ist mit ganz vielen 90-Grad-Kurven und wechselnden Straßenbelägen. Das werden wir dann erst im späteren Verlauf der Saison wieder haben. Aber nichtsdestotrotz, die Strecke ist ganz anders als die Kurse in Valencia und Mexiko. In meinen Augen werden die Karten hier also neu gemischt. Ich glaube, Porsche kann sich über die Punkte freuen, die sie in Mexiko geholt haben, aber Für mich gehen sie jetzt nicht als großer Favorit in die Rennen. Natürlich werden die Porsche-Autos jetzt nicht auf den Plätzen 19 bis 21 oder 19 bis 22 rumfahren. Aber ich sehe sie nicht so dominant wie beim Saisonauftakt. Stattdessen habe ich im Gefühl, dass DS und insbesondere Maserati hier deutlich stärker sein werden als beim Saisonauftakt und wie in Valencia schon vorne an der Spitze mitkämpfen wollen.
Das ganz sicher. Das ging ja in Mexiko gar nicht für die beiden, ganz vorn an der Spitze mitzukämpfen. Aber ich tippe auch mal, dass wir so ein bisschen, also wir haben auf keinen Fall das Maximum an Leistung gesehen von DS und Maserati. Keine Ahnung, ob die jetzt gut in Diriyah dastehen werden oder nicht. Ich würde schon sagen, dass ich Porsche vorne sehe, wenn ich nur mal auf meine Tipps gucke. Die Vorgeschichte von Porsche ist natürlich auch gut in Diriyah, ne? Beim ersten Rennen damals, als sie in die Formel E gekommen sind, brandneues Team, brandneuer Antrieb, keiner hatte eine Ahnung, wie die Formel E funktioniert gewissermaßen. Gut, das ist übertrieben, die haben sich das schon intensivst angeguckt, aber das war das erste Rennen 2019 und direkt fuhr Porsche aufs Podium. Ausgerechnet mit André Lotterer, der wurde damals Zweiter. Jetzt ist Lotterer bei Andretti, die bekanntlich als WM-Führende nach Saudi-Arabien kommen. Ich denke, da gibt's gewiss gute Chancen. Ich würde aber nicht sagen, dass es so dominant wird, weil das Wort ist ziemlich groß, wie in Mexiko. Ich glaube nicht, dass Andretti als Kundenmannschaft oder Porsche als Werksmannschaft wirklich dominieren werden. Ich sehe sie trotzdem ziemlich weit vorne. Aber genauso sehe ich, wie du auch, eigentlich DS und Maserati vorn. Ein etwas ausgefallenerer Tipp wäre ja vielleicht mal Envision. Neues Kundenteam von Jaguar, die haben die Werksmannschaft richtig unter Kontrolle gehabt beim letzten Mal in Mexiko-Stadt. Beide Fahrer gaben sich nach dem E-Prix sehr zufrieden mit ihren Fahrzeugen. Was glaubst du, könnte für Envision vielleicht auch eine kleine Überraschung drin sein?
Auf jeden Fall. Envision ist ja in der Vergangenheit schon als Audi-Kundenteam stark gewesen. Das heißt, dass die Ingenieure es da auf jeden Fall drauf haben, das Fahrzeug so den Fahrern zur Verfügung gestellt, dass die vorne mitkämpfen können. Nick Cassidy hat ja letztes Jahr in New York City noch gewonnen. Grundsätzlich ist es so, dass Envision durchaus in der Lage sein sollte, vorne mitzufahren. Ob sie es in Diriyah auch schaffen mit dem Jaguar-Antrieb, bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, aus der Vergangenheit so bisschen eine Vorahnung zu haben, dass vielleicht noch die ein oder andere Strecke kommen wird im Rennkalender, die etwas besser für die Jaguar-Antriebe ist.
Das könnte durchaus sein. Tja, ein Faktor, den wir noch gar nicht angesprochen haben, den ich aber hier unbedingt noch hinzufügen möchte, ist natürlich das hohe Safety-Car-Risiko, ne? Es kann also ein Fahrer sich richtig gut im Qualifying anstellen, meinetwegen wieder Lucas de Grassi für Mahindra. Dann ist allerdings nicht ganz klar, dass es auf jeden Fall einen Safety Car geben wird, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Safety Car geben wird, ist schon ziemlich hoch, wenn nicht vielleicht sogar 100%. Du bist doch unser Formel-E-Lexikon, Tobi. Gab es bei jedem Diriyah E-Prix ein Safety Car?
Ich glaube, letztes Jahr, das zweite Rennen war das erste, wo kein Safety Car draußen gewesen ist. Okay. Aber ansonsten, die Quote ist relativ hoch. Auf der anderen Seite, Mexiko war jetzt auch nicht dafür bekannt, dass es da sehr, sehr viele Safety Car Phasen gegeben hat in der Vergangenheit. Und es gab jetzt 3 Stück beim Saisonauftakt. Ausnahmen bestätigen die Regel. Wie gesagt, es ist durchaus wahrscheinlich, dass wir ein Safety Car sehen werden. Aber damit man Safety Car sieht, muss auch irgendwas passieren. Und ob was passieren wird, ja, das weiß man natürlich nicht im Vorhinein. Ja, es kann ein Unfall sein, es kann wie bei Sam Bird eine defekte Antriebswelle sein oder ein anderer technischer Defekt und das Auto wird an der Stelle abgestellt, wo es einfach ungünstig ist. Das sind alles Dinge, die man weder beeinflussen noch im Voraus seriös abschätzen kann, denke ich. Von daher, ja, Safety-Car-Risiko ist grundsätzlich da, aber ich würde jetzt auch kein Geld drauf wetten, dass es kommt, genauso wenig wie ich Geld drauf wetten würde, dass keins kommt.
Glücksspiel kann auch süchtig machen.
Ja, so ungefähr.
Deswegen sowieso eigentlich nicht dazu zu raten. Nee, es ist halt die Sache mit dem Abstellen irgendwo, genauso wie Sam Bird seinen Jaguar echt ungünstig abgestellt hat damals in Mexiko. Ist mir, also ich habe heute mir das Video nochmal angesehen zu den besten Teamfunk-Momenten und da war die Onboard-Perspektive davon dabei, wie Sam Bird Antriebswelle bricht und er dann das Auto durch Kurve 1 fährt und sich beschließt, in Kurve 2 das Auto abzustellen. Rückblickend wäre es wahrscheinlich klüger gewesen, einfach den Notausgang der sowieso 1 Kilometer lang war, in Kurve 1 zu benutzen. Dann gäbe es keinen Safety Car. Naja, aber die Sache in Diriyah ist jedenfalls, dass es quasi keine Gelegenheiten gibt, sein Auto irgendwie günstig abzustellen. Es gibt so ein paar Stellen, wo so eine Tasche ist, wo man das Auto zurückziehen kann. Da muss das Auto an einen Bergungskran gehängt werden. Und da haben wir ja schon sowieso Formel-E-Fans aus dem letzten Jahr werden sich schmerzlich daran erinnern, oder vorletztes Jahr sogar, wie das damals mit dem Bergungskran so lief. Als
oh
da,
ja.
Wessen Auto war das? Buemi oder sowas? Günther, glaube ich. Da baumelte und das Fahrzeug rückwärts über die Strecke fuhr, die Safety-Car-Kolonne nicht gewarnt war, der Fahrer konnte nicht wirklich seinen Kran bedienen. Also es war alles ganz kurios, diese Szene damals. Und solche Szenen beschwört die Streckenführung in Diriyah halt heraus und hervor, weil es halt wenige Möglichkeiten gibt, das Auto günstig abzustellen.
Insbesondere, wenn es in dieser S-Kurvenpassage von Kurve 8 bis Kurve 12 der Fall ist, da geht ja echt nichts. Da muss wirklich ein Bergungskran auf die Strecke kommen. Und ja, wir wissen alle, wie gefährlich das ist, wenn die Autos da im Renntempo vorbeifahren. Deshalb ist da in so einem Fall Safety Car garantiert.
Wie wär's denn mit dieser A1-GP-Idee, wo Helis über die Strecke flogen und die Autos dann wirklich, wie so bei so einem, auf dem Jahrmarkt, diese Greifzange, wo du die Plüschtiere aus so einem Automaten ziehen kannst, so haben die Autos gegriffen und dann einfach wegtransportiert. Wäre das nicht was für Riyadh oder für Diriyah?
Werden die Helikopter mit klimaneutralem Sprit betrieben oder... Ja, es ist schön und gut, die Idee, aber ich glaube, an der Stelle muss das Ganze auch entsprechend praktisch sein und ich halte das nicht
in der A1-GP eine Quark-Idee. Ich tease doch nur. Das war in keinster Weise weder ökologisch noch ökonomisch, einfach Helis umherfliegen zu lassen und sie darauf warten zu lassen, was passiert. Es waren einfach nur witzige Bilder, wie da Autos 200 Meter über die Strecke geflogen sind damals. Ach, A1-GP-Zeiten. Damals war die Welt genauso wenig in Ordnung wie heute. Wie kriege ich jetzt hier irgendwie noch die Kurve? Ach so, ich wollte euch noch daran erinnern, dass wir ein Community-Tippspiel haben. Das muss natürlich hier angefügt werden. kicktipp.de/formel-e. Die Adresse zum Glück. Da tippt die gesamte Redaktion von eformel.de mit und Dutzende von ePod-HörerInnen oder Leserinnen und Lesern auf eformel.de. Macht gerne mit und gebt euren Tipp ab. Mal gucken, wer hier wirklich die Ahnung von der Formel E hat. Im letzten Jahr war es nicht die Redaktion von eformel.de. Wir waren, glaube ich, nur Zweiter. Und auch momentan sind wir in der Teamwertung, glaube ich, auf Platz 2. Also, gibt noch Boden gut zu machen für uns und für euch ist noch genügend Zeit zum Einsteigen. Es ist noch nicht alles verloren, auch wenn schon viele Punkte gesammelt wurden am ersten Rennwochenende. Nochmal die Adresse. kicktipp.de/formel-e. Lass uns doch mal einen Blick in das Fahrerlager der Formel E werfen. Da wird ja immer fleißig getratscht und erzählt. Was glaubst du, ist denn das Tratsch- und Erzählthema Nummer 1 vor diesem Diriyah-E-Prix? Was ist das heißeste Paddock-Thema?
Ja, ob's tatsächlich an dieser Stelle Tratsch ist, ja, lasse ich mal dahingestellt sein. Aber ich denke, das heißeste Paddock-Thema wird die Tatsache sein, dass wir einen neuen Fahrer in Diriyah haben werden. Und zwar aus einem alles andere als positiven Grund. Denn Kelvin van der Linde, der Südafrikaner, wird Robin Freins bei Abt Kupra ersetzen, der nach seinem Unfall in der Startrunde von Mexiko und seinem folgenden Handbruch noch mehrere Wochen ausfallen wird. Da gab es ja den Unfall in der Startrunde in Mexiko. Freins ist in die Schikane reingefahren und dann auf das rechte Hinterrad von Norman Nato aufgefahren. Dabei ist das Lenkrad umgeschlagen und Freins hat dann sofort über Schmerzen in der linken Hand geklagt und kam dann auch sehr schnell bei raus, dass es tatsächlich ein Bruch des Handgelenks sowie diverser Knochen in der linken Hand ist.
Das Ganze ist wieder zusammengeflickt, das ist die gute Nachricht. Mehrere Stunden operiert worden, noch in Mexiko. Inzwischen ist er wieder zurück in den Niederlanden, wurde herzlich von seinem Tuningladen zurück willkommen geheißen. Der hat ja so einen Tuning-Schuppen, Freins Unlimited heißt das Ganze, und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ihm so einen Rollator geschenkt. mit Namensaufkleber und allem, was dazugehört. Gute Besserung weiterhin, Robin. Das wird Wochen, wenn nicht sogar Monate dauern, denn wenn die OP, ich glaube 5 Stunden waren das, gedauert hat und mehrere Knochen davon betroffen waren, dann klingt das einigermaßen ungünstig zusammengeknackst, diese Hand. Und der soll sich jetzt mal gefälligst schön auf die Reha fokussieren, damit das alles ausheilt. Ich denke, da wäre es der falsche Ansatz, so da reinzustürmen und möglichst schnell wieder ins Formel-E-Auto zurückzukommen, sondern erstmal ganz auskurieren und dann gucken, was passiert. Und während er das auskuriert, hat Abt ja einen durchaus talentierten Ersatz gefunden mit Van der Linde.
Ja, Kevin Van der Linde ist in Formel-E-Kreisen nicht ganz unbekannt. Der war ja auch vorher schon eine Zeit lang Test- und Ersatzfahrer bei Audi, hat sein Testdebüt beim Rookie-Test in Marrakesch 2020 gegeben. Alle erinnern sich, das war ganz, ganz kurz, bevor die Pandemie dann
bevor die Welt
verändert hat.
Genau.
Ansonsten Kevin van der Linde, ja, fährt schon lange für Abt, unter anderem ist in der DTM aktiv gewesen und da 2021 Platz 3 in der Gesamtwertung belegt. Eigentlich ein GT3-Spezialist, hat unter anderem 2 Gesamtsiege bei den 24 Stunden auf dem Nürburgring schon geholt. Und ja, er wird der erste, nicht nur der erste Südafrikaner sein, sondern auch der erste Afrikaner, der tatsächlich an einem E-Prix als Fahrer teilnehmen wird.
Das finde ich so schön. Ich meine, Afrika ist im Sport generell und im Motorsport sowieso immer ein Kontinent mit super viel Potenzial, das aber irgendwie von ganz viel Europa immer übertrumpft wird. Und wenn ich so an die Diskussion zum Beispiel in der Formel 1 daran denke, wie lange da sich abgerackert wird, um ein Grand Prix einer Weltmeisterschaft nach Afrika zu bringen, Da wird mir schon heiß und kalt. Deswegen finde ich sehr, sehr schön, dass endlich ein Fahrer mal aus Afrika in der Formel E dabei sein wird. Es gab schon Piloten aus Asien und aus Europa, selbstverständlich, aus Nord- und Südamerika. Es gab aus Ozeanien mit einem Australier? Wir hatten auf jeden Fall 3 Neuseeländer mindestens. Ich glaube, es gab gar keinen Australier in der Formel E tatsächlich. Und jetzt halt auch mal jemanden aus Afrika. Es war überfällig und freut mich sehr für Van der Linde, der natürlich erstmal so ein bisschen Welpenschutz allerdings braucht. Erwartet nicht zu viel von Kevin Van der Linde. Das ist ein, wie gesagt, hervorragender Fahrer mit Vorerfahrungen bei Audi. Aber ist halt schon ein bisschen her, dieser Rookie-Test gewesen in Marokko. Und ich würde sagen, dieses Wochenende sollten wir so ein bisschen den Van der Linde mal schonen und nicht ganz so hart mit ihm umgehen, zumal er mit Nico Müller auch einen sehr schweren Teamkollegen hat zum Vergleichen, denn Nico Müller weiß, was er macht, auch im Formel-E-Auto, auch wenn er jetzt ein Jahr lang nicht mehr gefahren ist, abgesehen vom Mexico City E-Prix. Mal sehen, was wir mit Van der Linde erleben werden. Wie erwähnt, der wird sicherlich einige Wochen dabei sein und noch einige Rennen bestreiten, unter anderem ja auch, und damit mache ich den Sack hier zu, sein Heimrennen. In Kapstadt, in Südafrika. Das ist auch eine schöne Geschichte irgendwie. Du hast in der Zwischenzeit, ich habe dein Tippen gehört gerade, nachgeguckt, ob es schon Australier gab.
Es gab noch keinen Australier, nein.
Da habe ich doch richtig getippt. Waren denn 3 Neuseeländer dabei?
Nein, 2.
2?
Ja.
Hartley? Cassidy?
Ah, Hartley, Entschuldigung, dann sind es 3. Entschuldigung, nein. was ich aber stattdessen nachgeguckt habe, wir hatten tatsächlich schon mal zumindest einen afrikanischen Testfahrer in der Formel E.
Michael Ben-Yahir.
Das ist richtig.
Ja.
Marokkaner.
Das stimmt. Ja, aber genauso war Van der Linde ja auch ein afrikanischer Testfahrer.
Einen weiteren afrikanischen. Er ist also nicht der Einzige.
Abschließend zu dieser Vorschau auf Diriyah müssen wir aber nochmal der Vollständigkeit halber einen Blick auf den Zeitplan werfen. Und genauso ungewohnt wie der späte Startpunkt für den Mexico City E-Prix bei deutschen Fans war, dürfte dieses Mal ungewohnt sein, dass es nicht erst am Wochenende losgeht, sondern wann fällt der Startschuss?
Das ist tatsächlich sehr ungewöhnlich. Das erste freie Training, das übrigens in dieser Saison eigentlich immer am Tag vor dem ersten Rennen stattfindet, so zumindest die vorläufige Zeitplanung der Formel E, das erste freie Training wird tatsächlich schon am Donnerstag stattfinden, von 16 Uhr bis 16.30 Uhr deutscher Zeit. Dann geht es weiter am Freitag mit dem zweiten freien Training, 11.30 Uhr und 13.40 Uhr ist dann Qualifying angesagt und der Rennstart wird um 18 Uhr sein. Den Zeitplan sollte man sich einprägen, denn er wird am Samstag identischerweise nochmal vorkommen. Dann das dritte Freitraining 11.30 Uhr und Qualifying erneut 13.40 Uhr und der Rennstart auch ein weiteres Mal um 18 Uhr.
Das liegt ja daran, dass das alles einen Tag vorgezogen ist im Vergleich zum, da sind wir wieder beim eurozentristischen Wochenende, dass der Freitag der europäische Samstag ist im islamischen Raum, nicht wahr? Das ist also nicht so, dass wir sonntags alle frei haben in Saudi-Arabien, sondern am Sonntag wird halt gearbeitet, wie in Europa an einem Montag gearbeitet wird. Alles einen Tag nach vorne gezogen.
Genau, richtig. Und deshalb finden die beiden Rennen des Doubleheaders Freitag und Samstag statt. Das ist da tatsächlich das Wochenende. Und so kommt es auch, dass das erste Freitraining, das einen Tag vor dem ersten Rennen stattfindet, auch am Donnerstag ist. Wie gesagt, ist für uns hier sehr, sehr ungewohnt, weil ja am Donnerstag hat man höchstens mal einen Medientag bei Rennwochenenden. Aber tatsächlich gibt's hier schon Track-Action am Donnerstag. Das heißt, so lange dauert's gar nicht mehr, bis es losgeht.
Wie lange wird denn das Rennen eigentlich dauern? Wissen wir das?
Nee, das ist offiziell noch nicht bekannt. Die Teams sind darüber bereits informiert worden. Wir haben ja in dieser Saison wieder Rundenrennen und wir gehen aktuell davon aus, dass für beide Rennen des Doubleheaders die gleiche Rennlänge angesetzt wurde. Wie lang genau, können wir an der Stelle nicht sagen. Wir tippen aber auf 30 bis 33 Runden. Im Vorjahr hatten wir beim zweiten Rennen, das keine Safety-Car-Phase hat, eine Gesamtlänge von 35 Runden. Und wir wissen ja, dass die Formel E in Mexiko schon ein bisschen weniger eingeplant hat. Also 30 bis 33 Runden tatsächlich, denke ich, werden wir sehen.
Okay. Im deutschen Fernsehen zeigt den E-Prix wie üblich Pro7. Alle anderen Sessions, also Trainings und Qualifyings, laufen bei ran.de. Die Trainings laufen allerdings auch, da müsst ihr gar nicht weit gucken, bei uns auf eformel.de in einem Streaming-Player. Also bleibt einfach bei uns, ganz problemlos, könnt ihr die Trainings gucken. Egal ob Donnerstag, Freitag oder samstags. Eurosport hat das Ganze auch im Angebot im kostenpflichtigen Player Discovery Plus. Und wenn wir Richtung Österreich blicken, dann läuft da zumindest das Freitagsrennen bei ORF Sport Plus. Ich habe jetzt für den Samstag ehrlich gesagt nichts gefunden bei ORF Sport Plus. Tippe also, dass ihr, liebe HörerInnen aus Österreich, auch Richtung Pro7 schalten solltet, wenn ihr das Samstagsrennen gucken wollt und nicht die Hallenhockey Masters 2023, die da zum Zeitpunkt des Rennstarts laufen. In der Schweiz hält MySports die Rechte an der Formel E und wird ebenfalls für eine Übertragung sorgen.
Was wir natürlich auch immer empfehlen können, ja, das ist der Hankook Live-Ticker, den wir auf eformel.de haben, wo wir jede Session und natürlich auch die Rennen nachher in Echtzeit quasi mit zusätzlichen Infos befüllen werden. Und das eignet sich auch ideal als Second Screen während der Übertragung.
Ideal geeignet für die vollste Information zu den schönsten Nebengeschichten. Ich nehme das Intro nicht vorweg.
Tobis Teleskop.
Das ist nämlich unsere Rubrik. Feuerfrei für dich, Tobi.
Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E.
Heute werfe ich mit dem Teleskop einmal einen Blick nach Diriyah, und zwar neben die Rennstrecke. Denn dort wird es am kommenden Wochenende diverse Konzerte im Rahmen des Diriyah-E-Prix geben. Der niederländische DJ Martin Garrix tritt auf, dazu US-Rapper French Montana und R&B-Sänger Miguel. Dazu kommen dann noch die beiden ägyptischen Sänger Mahmoud El Essedi und Mohamed Hamaki. Tobi, kannst du mir denn sagen, welches dieser Konzerte du am liebsten besuchen würdest?
Oh, ich bin Fan von Martin Garrix. Ich glaube, den würde ich mir gerne angucken. French Montana finde ich auch ganz cool. You are unforgettable. So ging doch sein großer Song, dass ich hier im Podcast singe. Oh Gott.
Besser du als ich.
Die zwei würde ich mir, glaube ich, angucken. Ich denke auch nicht, dass sie gleichzeitig laufen werden. Das wären meine zwei Künstler. Ich muss der Transparenz halber halt sagen, ich weiß auch nicht, wer Mahmoud El Essaili ist und Mohamed Hamaki kenne ich auch nicht. So bewandert in der ägyptischen Musik bin ich nicht. Ich habe einen sehr guten Kumpel aus Ägypten, der würde mir jetzt wahrscheinlich die Ohren langziehen dafür, dass ich die zwei nicht kenne. Aber sorry, ihr seid bestimmt gut, Mahmoud und Mohamed. Ich kenn's noch nicht. Aber verspreche, ich werde sie mir anhören, bevor das Wochenende losgeht. Und du? Wen würdest du dir angucken?
Ich muss ehrlich sagen, ist alles nicht unbedingt meine Musik.
Na, okay, gut. Welches Konzert müsste denn in Diriyah passieren, damit du es dir anhörst?
In Vancouver war tatsächlich ein Nickelback-Konzert geplant und das ist dann doch eher was für mich, würde ich sagen.
Okay, vielleicht kommt die Formel E ja irgendwann mal auf dich zurück. Zeit für unser Grid Dummies Formel E-Quiz. Wir testen einander in jeder Episode vor einem Rennen ab und fragen mal so, wer das meiste Wissen zur Formel E hat. Meistens steht die Antwort schon vorher fest. Der Spieler, der gleich loslegt, ist vermutlich auch heute der Gewinner. Tobi, deine erste von drei Fragen. Mal gucken, was du vorbereitet hast.
Ja, Lucas Di Grassi, der hat ja Historisches geschafft, als er in Mexiko die Pole Position geholt hat. Es war nicht nur seine erste Pole Position nach sehr, sehr langer Zeit, sondern er übernahm damit auch als erster Fahrer in dieser Saison die Führung in der Gesamtwertung, zumindest bis zum Rennen. Mhm. Weißt du denn auch, wann Lucas Di Grassi zuletzt auf Platz 1 der Gesamtwertung lag?
Boah. Da muss ich mal kurz denken. Also letztes Jahr lief's nicht. Ja, manchmal lief's ganz gut für ihn doch. Aber nicht so gut, dass er von vornherein irgendwie oben mitgemischt hat. Es könnte das Jahr davor gewesen sein, Saison, was war das? 2021, 2022? Ja, genau. Die Corona-Saison, da ging's auch drunter und drüber. Damals mit Audi noch am Start gewesen. Ist natürlich auch immer ein gutes Auto gewesen. In Saison 4 war Audi kein gutes Auto. Das kann ich auf jeden Fall ausschließen. Da hat er nämlich am Saisonstart aufgrund von Inverterproblemen immer so viel verloren, dass er mit einem sensationellen Schlusssport das irgendwie noch in Reichweite der Top-Plätze geschafft hat. Aber ich glaube, in Saison 4 hat er kein einziges Mal die WM-Führung angeführt. Ich glaube, weil ich dich so ein bisschen kenne, dass es noch weiter zurückliegt sogar. Vielleicht, ist einfach nur mein Bauchgefühl. Ich kann nicht sagen, ob der, weil ich es nicht weiß, ob er in Saison 6, 7 oder 8 irgendwann mal geführt hat. Wo er auf jeden Fall geführt hat, war am Ende von der Saison 2016-17, Saison 3, als er den Titel geholt hat. Vielleicht war der Montreal E-Prix 2017 das letzte Mal.
Der Montreal E-Prix 2017 ist natürlich richtig. Das ist unglaublich.
Ja, Tobi W. Kenntnis, sage ich dir. Gut.
Ich glaube, ich muss bei meinen Fragen mehr um die Ecke denken.
Das ist, nee, lass das ruhig. So habe ich immer eine kleine Chance.
Ich hätte da Geld drauf gewettet, dass du das nicht errätst. Aber okay.
Ich Chapeau. Möchte dich fragen zum letzten Rennen. Ich möchte nicht ganz nach Montreal zurückgehen. In Mexico City. Und zwar zu den TV-Quoten. Wir haben ja nach jedem Rennen eine Analyse zu den Einschaltzahlen bei Pro7. Und da stand auch drin, dass ein neuer Bestwert erzielt wurde bei der Anzahl der Fans, die in der Spitze gleichzeitig das Rennen geschaut haben. Wie viele waren das?
Also ich glaube, im Schnitt waren es 490.000. Also es war ganz knapp an der 500.000 gekratzt. Mhm. In der Spitze war es, ich glaube, gegen Ende hin wurden die Zahlen etwas höher, weil im Anschluss ja NFL gezeigt wurde. Mhm. Ich glaube, es waren 700.000. Ich bin mir aber echt nicht sicher.
Boah, Hut ab! Also sowohl die 490.000 als Durchschnittswert als auch die 700.000 als Spitzenwert waren richtig. 1:1.
Okay. Tobi, für Robin Freins ging mit seinem Unfall am Samstag eine beeindruckende Serie zu Ende. Kannst du mir denn sagen, wie viele Rennen der Niederländer zuvor in Folge ohne einen einzigen Ausfall bestritten hat?
Das müsste ich... Oh, aber nicht genau hinkriegen. Hinkriegen müsste ich das, weil ich weiß, dass ich geschrieben habe, dass er zwei vollständige Saisons, da ist er auch der einzige Fahrer, der das geschafft hat, keine Runde verpasst hat. Ich glaube auch noch nicht mal überrundet wurde. Er hat jede Runde von Saison 7 und 8 mitgenommen.
Das ist schon mal richtig, ja?
Ich glaube, ja, jetzt ist die Frage, wie viel er am Ende von Saison 6 noch gefahren ist. Saison 6 war ja hier dieses Corona-Ende, ne? Mit 6 Rennen binnen 9 Tagen. Ob der da ins Ziel gekommen ist beim letzten Rennen oder nicht, das vermag ich nicht zu sagen.
Also gewonnen hat Norman Nato. Den Tipp kann ich dir geben. Mhm. Naja, stimmt gar nicht. Das war das Jahr danach. Ah. Mist, jetzt wollte ich mit Wissen glänzen, dabei war es falsch. Oh je.
Boah, 16 Rennen gab es im letzten Jahr oder waren das 18? Ich glaube 18 und im Jahr davor waren es 16 oder sowas. Dann müssten es 16 plus 18 macht 34. Wenn ich sage, dass er den letzten Berlin-Prix in Saison 6 verpasst hat. Ja, komm, ich weiß es nicht besser, ich sag 34.
Tobi, alles, was du gesagt hast, war richtig.
Bis auf die Zahl.
Bis auf die Zahl.
Okay.
Tatsächlich ist es so, vergangene Saison waren 16 Rennen, davor die Saison waren 15 Rennen.
Ah, okay.
Und beim Saisonfinale 2020 ist er ausgeschieden beim allerletzten Rennen und damit sind es 31 gewesen.
Ah, nah dran, aber nicht 34.
Das stimmt.
Dann ist jetzt deine Gelegenheit, hier davon zu ziehen. Ich möchte dich befragen zu einem Envision-Fahrer, nämlich Nick Cassidy. Der hat sich nach dem Saisonstart ja sehr zufrieden gestellt. Sein größtes Problem war eigentlich laut seinem Instagram-Post nur der Besuch bei Starbucks. Welchen Namen schrieb der Barista auf seinen Kaffeebecher?
Das habe ich gesehen.
Ja, meine Frage aus dem Boulevardbereich.
Es sagt viel darüber aus, wie sehr die Neuseeländer doch manchmal nuscheln. Ich meine, es wäre Deck gewesen, D-E-C-K.
Vollkommen richtig. Ja, da sind wir hier. Das ist jetzt, da gehe ich jetzt auf ihn Hefeklos bei Akzenten in der englischen Sprache, weil das E wird auf Neuseeländisch ja wie so ein I ausgesprochen und dann wird, also das klingt eher wie so Dick statt Deck. Und sowieso ist Nick Cassidy einer. Wir müssten euch eigentlich mal einspielen, so ein Interview-Ausschnitt, wenn wir den mal befragen. Der ist so leise und wahrscheinlich hat der arme mexikanische Kaffeekocher dann halt sich irgendwie zusammengereimt, ja, aus Nick wird dann halt Dick und daraus wurde Deck. Und das ist der Grund, weshalb du hier den zweiten Punkt bekommst.
Ja, schön. Tobi, eine Frage habe ich aber noch für dich. Du kannst auf jeden Fall auch den Ausgleich schaffen. Wie du ja weißt, ist für mich der Strafenartikel eine meiner Hauptbeschäftigungen am Rennwochenende. Hier passieren diverse Aktualisierungen, wenn wieder mal eine Entscheidung der Rennkommissare reinflattert. Kannst du mir denn sagen, wie viele Strafen es in Mexiko insgesamt gegeben hat?
Nicht viele. Du hast dich nämlich beklagt, wie wenige es sind.
Beklagt.
Ich glaube, das waren echt nur 5. Ich weiß ganz sicher, dass es 4-mal Dan Ticktum war während des Rennens. Und dass es einmal ein Blitzerfoto von Norman Nato gab für zu schnelles Fahren in der Boxengasse. Jetzt wäre natürlich bitter, wenn noch jemand anderes sich irgendwie die falsche Unterhose angezogen hätte. Wie damals 2018 es mehrere Fahrer getan haben und dafür bestraft wurden. Auch eine schöne Geschichte aus den Formel-E-Annalen eigentlich, ne? Boah, ich glaube 5. Kann aber für nichts garantieren.
Tobi, Sergio Sette Camara ist zu schnell in der Boxengasse gefahren. Und zwar, als er in die Startaufstellung gefahren ist.
Oh no.
Norman Nato im Qualifying zu schnell, war richtig. Dann haben wir schon 2 und alle anderen Strafen gingen an Dan Ticktum.
Oh no.
Es waren aber nur 3 statt 4. Deshalb ist 5 richtig.
Hä? Nee, ich bin mir sicher, Ticktum hatte 4.
Nein, Ticktum hatte tatsächlich nur 3.
Zweimal abgekürzt, einmal zu viel Leistung. Und
korrekt.
Dann? Ich dachte, er hätte 4.
Nein, es waren nur 3.
Das Glück ist manchmal findet auch wirklich ein sehr blindes Huhn ein Korn. Krass. Okay, dann wird es ja jetzt nochmal richtig spannend hier auf der Zielgerade. Entscheidungsrunde. Den Punkt musst du kriegen. Wie heißt die Strecke? Sehr kurz die Frage. In Buxtehude, auf dem das Saisonfinale der Rallycross-Weltmeisterschaft in diesem Jahr stattfindet.
Ja.
Da gab es ja den Kalender, liebe HörerInnen. Ihr könnt ihn nachlesen auf eformel.de in unseren Kurzmeldungen.
Also das ist ein Name, den ich tatsächlich... Ich meine, es wäre ein Name, den ich tatsächlich schon öfter mal gehört habe, den ich aber aus irgendeinem Grunde nie in Verbindung mit Buxtehude gebracht habe.
Ich möchte mich nochmal korrigieren, der Vollständigkeit halber. Ich habe in die Kurzmeldung zur RX2E geschaut, die Rahmenserie. Das WRX-Finale findet in Asien statt. Das ist nicht in Buxtehude. Ich lasse die Frage aber stehen, wo, wie heißt die Strecke in Buxtehude?
Wo die RX2E ihr Saisonfinale
genau,
bestreiten
wird. Genau, wo jetzt nicht die WRX, sondern nur noch die RX2E das Saisonfinale bestreiten wird. Pardon.
Boah. Also ich muss zugeben, Rallycross ist nicht meine Kernkompetenz. Ich hab's gelesen. Mhm. Aber ich weiß es beim besten Willen nicht mehr. Wenn du es mir gleich sagst, dann fällt es mir wahrscheinlich wie Schuppen von den Augen.
Die Schuppen aus den Ohren.
Das auch, ja. Nee. Sorry. Keine Ahnung.
Ah,
komm nicht drauf.
Dann steht es fürchtig 2-2. Die Strecke heißt Estering.
Ah, okay.
Da. Mist. Wie jede deutsche Rennstrecke.
Das ist ärgerlich, weil das wusste ich wirklich.
Muss ein Ring hinten dran. Es ist der Estering. Damit steht's 2-2. Und wir teilen uns brüderlich mit einem Unentschieden vom Derea Epri. Wie schön, wie schön.
Wunderbar.
Und sind damit vollkommen vorbereitet auf das nächste Formel-E-Rennen. Denke ich doch mal, oder? Wir haben geredet über die Strecke, über die Besonderheiten, über die Favoriten und die Frage, ob Porsche jetzt dominieren wird oder ob DS und Maserati zurückkommen. Wir haben geredet über den Zeitplan, die TV-Übersicht, den Live-Ticker auf eformel.de. Wir haben gesagt, dass Kelvin van der Linde Freins ersetzt und wir erstmal die Erwartungen gering halten sollten. Ich glaube, da ist alles erschöpft.
Ja, die Konzerte hatten wir auch.
Stimmt.
Und ich denke, damit sollten die Hörerinnen und Hörer richtig gut vorbereitet sein für das kommende Wochenende. Beziehungsweise für die kommende Woche. Es geht ja am Donnerstag schon los.
Ratzfatz,
Wochenende, sag ich immer.
Ja, ratzfatz. Aber irgendwie ist das ja dann doch Wochenende ab Donnerstag schon, wenn so Autorennen sind, nicht wahr?
Gefühlt ja.
Gefühlt ja. Und das alles in einer knappen Dreiviertelstunde. Wahnsinn. Dann lass uns hier heute nicht viel länger machen. Danke für deine Zeit, Tobi. Und uns allen natürlich
ja, auch.
Viel Spaß beim Wochenende. Oder das, was es vielleicht auch nicht ist. Beim Derea Epri auf jeden Fall. Bis dann.
Mach's gut. Ciao.
Tschüss.